Okay, dann starten wir. Herzlich willkommen in die Runde. Genau, ich bitte alle Teilnehmer zunächst mal, wenn möglich, die Audiofunktion auszuschalten. Ich höre mich natürlich wie jeder meiner Kolleginnen und Kollegen gerne, aber wenn es dann doppelt ist, dann irritiert es doch etwas. Aber jetzt passt alles. Ja, zunächst die Frage, ob alle mich hören können in erster Linie. Und ich kann schon sehr, sehr viele sehen. Ich freue mich auch, dass so viele teilnehmen. Wir waren ja vorher schon in den Arbeitsgruppen und jetzt gehen wir sozusagen ins Plenum. Jetzt gehen wir ins Symposium über. Ich bitte bei den dann folgenden Wortbeiträgen entsprechend die Chat-Funktion zu nutzen. Aber auch die Handfunktion werden wir verfolgen. Ich glaube, am sichersten ist die Chat-Funktion, aber wir verfolgen alle entsprechenden Zeichen und jeder soll entsprechend auch jetzt hier in der Runde nochmal zu Wort kommen. Ich bitte, dass, wenn nicht gesprochen wird, entsprechend die Mikrofonfunktion ausgeschalten wird. Wir haben zwar auch hier die Möglichkeit, das nachzusteuern, aber trotzdem ist es von der technischen Handhabe besser, wenn das selbst gemacht wird. Ja, ich eröffne unser Symposium zum Thema Nachhaltigkeit aus Jugendperspektive. Ein wichtiges Thema und wir wollen eben auch zeigen, dass wir in den Diskurs kommen wollen, dass wir gerade auch die Sicht der Jugend bei so einem wichtigen Thema auch in den Beirat und damit natürlich auch in den Bundestag, in die Politik transportieren wollen. Begrüßen darf ich zunächst die zugeschalteten Mitglieder des PBNEs, aber ich darf natürlich auch alle Gäste ganz herzlich begrüßen. Herrn Dr. Bauernfeind aus dem Bundeskanzleramt sehe ich, aber darüber hinaus und in erster Linie natürlich auch alle Teilnehmer von allen Jugendorganisationen. Wir haben insgesamt 9 Jugendorganisationen gewinnen können. Herzlich willkommen an alle Vertreterinnen, alle Vertreter. Wir haben ja vorher schon in der Arbeitsgruppe oder in den Arbeitsgruppen entsprechend auch uns schon kennengelernt. Ja, wir haben eigentlich das Symposium in Präsenzveranstaltung geplant gehabt. Wir hoffen, dass wir das entsprechend noch nachholen können. Aber angesichts der gegebenen Umstände freuen wir uns auch und da auch nochmal meinen Dank ans Sekretariat und auch an alle, die dazu beigetragen haben, dass wir technisch jetzt das Ganze auch per Videoformat entsprechend umsetzen können. Die 2 Arbeitsgruppen, die Themen sind bekannt, technologische Innovationen von und für morgen oder als Fragestellung, wie können wir durch technologische Innovation eben auch die Herausforderungen von morgen entsprechend auch begegnen. Die 2. Arbeitsgruppe mit dem Titel Ressourcenschonung für Klima- und Umweltschutz oder auch als Fragestellung, wie können wir Ressourcenschonung, Klima- und Umweltschutz für die zukünftigen Generationen entsprechend auch gewährleisten. Ja, ich werde unseren Gästen gleich zu Beginn das Wort geben. Die Abfolge ist so, dass sich jede teilnehmende Organisation in einer Minute kurz vorstellt und wir kommen dann zu den Ergebnissen der entsprechenden Arbeitsgruppen und werden dann aber auch noch Zeit haben und das ist auch das Wichtigste für uns, das wichtigste Augenmerk, im Plenum dann sozusagen die Ergebnisse beziehungsweise auch die Diskussion fortzusetzen. Und ich bitte dann auch, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der unterschiedlichen Arbeitsgruppen dann zu den unterschiedlichen Themen auch nochmal, zu den Fragestellungen auch nochmal sich zu Wort melden. Aber ich beginne im Anschluss mit der entsprechenden Vorstellungsrunde. Der Ablauf ist jetzt so, dass entsprechend die einzelnen Jugendverbände sich vorstellen und ich weiß nicht, ob vorher schon die Reihenfolge klar gemacht wurde. Ansonsten lese ich die kurz vor. Zunächst stellt sich vor für den Bund der katholischen Jugend der Gregor Potschun. Der ist auf jeden Fall da und als nächstes darf sich dann schon der Joscha Wagner warmlaufen vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Gregor Potschun hat als erstes das Wort und im Hintergrund läuft auch die Uhr eine Minute für die entsprechende Vorstellung der Organisation und sich selbst.
Ja, vielen Dank. Mein Name ist Gregor Potschun, ich bin Bundesvorsitzender des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend, des BDKJ. Wir sind der Dachverband der katholischen Jugendverbände und vertreten ungefähr 660.000 Kinder und Jugendliche. Ich bin im Bundesvorstand zuständig für die Bereiche Klimapolitik und auch Klimagerechtigkeit. wir haben es ein bisschen getrennt. Mein Kollege ist zuständig für das Thema auch der Nachhaltigkeit und der Entwicklungspolitik, in der sich jetzt hier sozusagen Rat auch verbinden, die beiden Themen. Ich habe vorhin schon gesagt, dass mein großes Thema, was ich mitgebracht habe, die Thema Gerechtigkeit auch ist. Und ich glaube, dass insbesondere, wenn man auf Lieferketten guckt, dort auch ökologische Sorgfaltspflichten berücksichtigt werden müssen. Und wir gleichzeitig, glaube ich, schauen müssen, wie weltweit Ressourcen verteilt werden und Ressourcen genutzt werden, wo auch Ressourcen letztendlich herkommen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema im Bereich der Nachhaltigkeit.
Vielen herzlichen Dank. Wir fahren fort mit Joscha Wagner vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Als nächstes darf sich schon die Samira Gandur von Fridays for Future warm laufen. Joscha Wagner hat das Wort.
Guten Abend, Joscha Wagner vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Ich bin politischer Referent für die Jugend, die DGB-Jugend des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Wir vereinen die Jugendorganisationen der 8 Mitgliedsgewerkschaften des DGB. Zu nachhaltiger Wirtschaft oder auch Innovationen sind für uns eine wichtige Grundlage, dass es gute Arbeit gibt, starke Mitbestimmung, eine wirkungsvolle Tarifbindung, faire Einkommen und sichere Arbeitsplätze, denn das ist für uns die wesentliche Grundlage nachhaltigen Wirtschaftens. Für den notwendigen und anstehenden oder für die notwendige und anstehende sozial-ökologische Transformation fordern wir einen gerechten Wandel. Das bedeutet, niemanden zurückzulassen. Vor allem nicht die Beschäftigten im Wandel mitzunehmen, abzusichern und weiterzubilden, auch als Innovationstreiber, Weiterbildung als Innovationstreiber und vor allem aktiv in die Gestaltung des Wandels mit einzubeziehen. Vielen Dank.
Vielen Dank auch für die zeitliche Disziplin. Als nächstes die Samira Gandur und als nächstes darf sich dann schon die Sophia Bachmann entsprechend warm laufen. Gandur.
Okay. Fridays for Future Deutschland sowie Berlin. Ich werde jetzt nicht nochmal erklären, was Fridays for Future ist. Ich glaube, das ist uns allen im Munde. Wir kämpfen für eine klimagerechte Welt und Klimagerechtigkeit heißt logischerweise auch Antifaschismus und Antirassismus. Und das Ganze muss sozial passieren. Wir dürfen keine Menschen zurücklassen. Wir brauchen eine Klimaneutralität bis 2035. Und darum sind wir super froh, dass wir heute hier sitzen dürfen, denn wir sitzen direkt an der Quelle. Wir können mit der Politik diskutieren. Diskutieren hilft uns aber nicht alleine, sondern wir müssen handeln. Ich hoffe, das ist uns allen bewusst. Und ich hoffe uns auch allen bewusst, dass wir hier ziemlich viele privilegierte Menschen sind, die hier gerade in dieser Konferenz sind. Ich sehe wenig Repräsentanten von People of Color. Und das muss trotzdem berücksichtigt werden. Und ja, ich glaube, das ist mein Statement.
Vielen Dank. Und abschließend für die erste Gruppe technologische Innovation von und für morgen die Sophia Bachmann von Sophia ist UN-Jugenddelegierte für nachhaltige Entwicklung und sagt uns auch dazu kurz was.
Ja, danke schön. Ich freue mich auch sehr, heute Abend dabei sein zu können. Mein Name ist Sophia Bachmann. Ich bin UN-Jugenddelegierte für nachhaltige Entwicklung und das Programm wird vom Bundesumweltministerium und vom Deutschen Bundesjugendring getragen. Der Deutsche Bundesjugendring ist der Dachverband von den allermeisten Jugendverbänden in Deutschland und umfasst insgesamt 6 Millionen Mitglieder. Genau, in meiner Funktion vertreten wir Forderungen und ja Wünsche der jungen Menschen bei UN-Nachhaltigkeitskonferenzen und versuchen uns dementsprechend da auch einzubringen. Und die Forderungen, die ich jetzt in mein Anfangsstatement mit reinbringe, wir haben es auch gerade schon in unserer Arbeitsgruppe diskutiert, ist, dass es vor allen Dingen ein Zusammendenken von sozialen und technischen und ökologischen Innovationen braucht. Wir müssen soziale und ökologische Fragen wieder viel mehr zusammendenken und uns noch mehr an internationaler Solidarität und dem Motto, was eigentlich die SDGs umrahmt, nämlich Leave No One Behind, noch viel mehr orientieren. Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank. Und jetzt war das für die erste Gruppe eine Wiederholung, aber jetzt kommt die zweite Gruppe und auch die Beiratsmitglieder des jetzigen Symposiums, für die ist das natürlich alles neu. Und in der zweiten Gruppe startet, Thema der zweiten Gruppe, wie gesagt, Ressourcenschonung, Klima- und Umweltschutz und es startet Alexandra Struck. Sie ist Mitglied der Jugend im Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland e.V. Alexandra Struck hat das Wort.
Ja, genau. Ich bin Alexandra Struck. Ich bin von der Bundjugend aus dem ehrenamtlichen Bundesvorstand. Wir sind einer von den drei großen demokratischen Jugend-, Umwelt- und Naturschutzverbänden in Deutschland. Wir bespielen naturgemäß verschiedene Themen, sei es Klimaschutz, Naturschutz, Suffizienz, Diversität der Gesellschaft und der Klimabewegung, Gerechtigkeit und Jugendpartizipation. Bei uns im Verband kann man Demokratie leben. Das ist uns auch ganz wichtig, eben die Bildung mit dabei zu haben, sowohl im politischen Bereich als auch im Selbsterfahrungsbereich. Wir sind in der außerschulischen Bildung tätig, haben ein verschiedenes Programm von Seminaren. Wir sind auf Klimakonferenzen, wir veranstalten Jugendfreizeiten. Und bei uns gilt neben der politischen Beteiligung auch das Motto, den Wandel zu leben, den die Gesellschaft von morgen braucht.
Vielen Dank. Als nächstes Hermann Leithold. Hermann Leithold ist von den jungen Unternehmer heute anwesend, die eine Untergruppe, die Jugendorganisation sozusagen des Dachverbandes, die Familienunternehmer e.V. gehören. Hermann Leithold.
Ja, besten Dank. Ein wichtiges Thema eigentlich aus unserer Diskussion ist, wir müssen Wachstum sicherstellen. Wir müssen Wachstum deswegen sicherstellen, um genau die soziale Teilhabe für alle Personen zu ermöglichen. Und ich glaube es nicht, aber ich muss sogar mal dem Kollegen von den Gewerkschaften zustimmen. Wir müssen auch gute Arbeit für alle Menschen ermöglichen. Und das bedeutet für mich, wir müssen ein Arbeitsumfeld schaffen, was auch deutsche Unternehmen im globalen Wettbewerb bestehen lässt. Weil ansonsten haben wir irgendwann keine gute Arbeit mehr. Weitere Themen, über die wir uns unterhalten haben, ist generell Technologieoffenheit in allen Belangen und zum anderen die große Warnung, dass wir nicht in überbordende Bürokratie und Nachweispflichten uns stürzen, die dann insbesondere auf dem Rücken der kleinen und mittleren Unternehmen ausgetragen werden.
Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Vorstellung. Und als nächstes der Simon Petzold von den jungen europäischen Föderalisten Deutschland e.V. Als nächstes darf sich dann nach Simon Petzold schon die Sarah Zitterbart warm machen für die Vorstellung. Simon Petzold.
Vielen Dank. Wir von den JEF Deutschland streiten nunmehr schon seit mehr als 70 Jahren für einen europäischen Bundesstaat und tun das als Jugendorganisation der Europa-Union. Wir sind deutschlandweit und auch europaweit organisiert und vorwiegend tätig im Bereich der politischen Bildungsarbeit. Gleichzeitig artikulieren wir aber auch unsere politischen Forderungen, wie die Zukunft Europas und Deutschlands innerhalb der Europäischen Union aussehen soll. Das Thema Nachhaltigkeit spielt dabei auch eine riesige Rolle. Es existieren Konzepte in vielen verschiedenen Teilen Europas und der europäische Austausch, die europäische Zusammenarbeit zur Bewältigung des Themas Klimawandel, des Themas Nachhaltigkeit, muss vorangetrieben werden. Und dabei sind wir innerhalb unseres Netzwerks und darüber hinaus arbeiten wir an einem regen Ideenaustausch und freuen uns, dass wir hier heute an der Diskussion teilnehmen können. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Vorstellung. Als nächstes die Sarah Zitterbart von The One Campaign, gemeinnützige GmbH. Und dann als letztes Nikolas Klaassen von UPAN. Aber zunächst Sarah Zitterbart.
Ja, vielen Dank. Ich bin Sarah Zitterbart. Ich bin heute hier als One-Jugendbotschafterin. One ist eine internationale Kampagnenorganisation und wir setzen uns für das Ende extremer Armut und vermeidbarer Krankheiten bis zum Jahr 2030 ein, also ganz eng angeknüpft an die Agenda 2030. Wir sind aktuell gerade 60 Jugendbotschafterinnen und unsere Arbeit besteht vor allem aus öffentlichkeitswirksamer Medien- und Kampagnenarbeit. Durch verschiedene Events, durch Petitionen, durch die Zusammenarbeit mit lokalen Medien wollen wir mehr Aufmerksamkeit für entwicklungspolitische Themen schaffen. Also zunächst einmal in der Bevölkerung, aber ganz wichtig ist uns auch, dass wir mit Entscheidungsträgerinnen und Politikerinnen ins Gespräch kommen und sie an ihre Versprechen erinnern. Also zum Beispiel zur Umsetzung der Agenda 2030 oder auch zur Einhaltung des 0,7%-Ziels bei der Entwicklungszusammenarbeit. Und ja, wie bei One kämpfen für eine Welt, in der jeder Mensch das Recht auf ein Lebenswürde hat, eine Welt, in der extreme Armut Vergangenheit ist. Und ich glaube, dass der Kampf gegen extreme Armut noch viel enger mit dem Kampf gegen den Klimawandel verknüpft werden muss. Und deshalb ist Klimagerechtigkeit für uns auch ein sehr wichtiges Stichwort.
Vielen Dank. Und abschließend in der zweiten Arbeitsgruppe der Nikolas Klaassen von UPAN.
Ja, vielen Dank. Ich bin, wie gesagt, vom UPAN. Das ist das offizielle Jugendbeteiligungsgremium in dem Prozess, der Bildung für nachhaltige Entwicklung in Deutschland verankern soll, der eben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geleitet wird. Da bringen wir die Perspektive der Jugend mit ein. Wir sind existieren seit 2017 erst, sind ein Forum aus 30 jungen Menschen, die eben genau an diesen Themen arbeiten. Daher ist eben unser Zugang zur Nachhaltigkeit eben hauptsächlich der Punkt Bildung für nachhaltige Entwicklung. Wir sehen das als eine Kernpriorität, dass zur Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung, dass unser Bildungssystem transformiert wird zu einer Bildung für nachhaltige Entwicklung. Da braucht es sehr viel. Läuft im Moment noch deutlich zu langsam. Da braucht es deutlich mehr Anstrengung. Und darüber hinaus machen wir uns auch immer mehr für eine starke Jugendbeteiligung stark. Die sehen wir auch eben als Kernpunkt für eine nachhaltige Entwicklung.
Vielen Dank auch für diese Vorstellung. Jetzt sind wir sozusagen komplett durch. Einmal bei den Jugendorganisationen nochmal herzlich willkommen. Wir freuen uns alle, dass ihr heute eben auch teilnehmen könnt und dass wir in den Austausch kommen. Ich habe jetzt noch einige organisatorische Hinweise. Und zwar wird die Sitzung heute aufgezeichnet und ist ab morgen 12 Uhr in der Mediathek des Deutschen Bundestages abrufbar. Und wir freuen uns natürlich, wenn entsprechend auch die heutige Sitzung dann entsprechend auch in euren Netzwerken geteilt wird. Ihr könnt euch dann morgen sozusagen auch nochmal abrufen und die ganze Diskussion nochmal verfolgen und auch die Kernfaktoren oder die Kernpunkte dann auch gerne nochmal multiplizieren und auch entsprechend transportieren. Wir wollen mit der heutigen Sitzung um 20 Uhr circa dann zu Ende sein, aber wir werden jetzt nicht auf die Minute genau auf die 20 Uhr schauen. Wir wollen eben auch mit euch allen diskutieren. Das steht heute im Vordergrund. Ich begrüße jetzt noch die Öffentlichkeit. Es ist ja auch so, dass noch weitere Gäste heute teilnehmen, die leider ohne Bild teilnehmen, aber die sind natürlich auch alle ganz herzlich willkommen. Das ist nun mal so, dass im digitalen Format das nicht möglich ist, dass man alle entsprechend auch mit Bild zuschalten können. Ja, wir kommen jetzt zu den Ergebnissen beziehungsweise zu einer Widerspiegelung der Diskussion in den einzelnen Arbeitsgruppen. Hierzu fangen wir jetzt mit der ersten Arbeitsgruppe an. Zuerst werden die entsprechenden Moderatoren kurz aus den Arbeitsgruppen berichten und dann ein Vertreter oder eine Vertreterin der entsprechenden Jugendseite. Und dann machen wir das Gleiche, dasselbe mit der zweiten AG und dann kommen wir in die Diskussion. Ich starte mit der ersten AG und übergebe hier das Wort für maximal 2 Minuten an den Abgeordneten Karl Wittecker von der CDU-CSU-Fraktion.
Also wir haben in unserer Gruppe natürlich über das Thema Technologie und Innovation gesprochen von für morgen. Ich glaube, wir als Unionsfraktion sind da immer diejenigen, die da auch sagen, wir müssen in einer Lage, in der wir wenig Zeit haben, unseren Planeten zu retten, was das Klima angeht, was aber auch andere Fragen von Ressourcen angeht, wirklich jede Technologie ernsthaft in Betracht ziehen, um alles zu tun, damit wir eben unsere Ziele da erreichen. Und deshalb brauchen wir da eine Technologieoffenheit und müssen wirklich alles in Erwägung ziehen. Das habe ich, glaube ich, auch in der kleinen Runde da auch deutlich gemacht, dass wir zum Beispiel, nachdem wir jetzt gelernt haben miteinander, dass es am besten ist, CO2 einen Preis zu geben, damit Unternehmen und auch Verbraucherinnen und Verbraucher wissen, was es kostet, wenn ich die Umwelt verschmutze, wenn ich das Klima verschmutze, dass wir dieses System zum Beispiel eben auch auf das gesamte Ressourcen, auf die gesamte Ressourcenverwendung nutzen und da Preise, externe Preise internalisieren, wie man das ja so schön sagt, dass eben Unternehmen die wahren Kosten ihres Tuns konfrontiert sind. Ich glaube, das wäre ein erster wesentlicher Schritt. Der zweite wesentliche Schritt ist, dass wir auch in der Politik stringenter werden müssen, was Technologie und Nachhaltigkeit angeht. Wir machen hier sehr viele Gesetze, wir machen hier sehr viele Initiativen und wir versuchen immer nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln. Aber wir haben dabei noch nicht im ausreichenden Maße im Blick die Erreichung der 17 Nachhaltigkeitsziele, zu denen sich Deutschland bekannt hat. Und die Aufgabe meiner Fraktion ist es, und das haben wir uns nach ganz vorne geschrieben, möglichst ab der nächsten Legislaturperiode dann auch jedes Gesetz einem Nachhaltigkeitscheck zu unterziehen, dass wir gemeinsam bewerten, objektiv nach objektiven Maßstäben bewerten können und dann auch der politische Streit unter den Fraktionen und Parteien stattfinden kann, welche Nachhaltigkeitsziele wir primär erreichen wollen und welche andere vielleicht in einem Konflikt stehen, wenn wir politische Maßnahmen betreiben. Soweit möchte ich es mal belassen.
Vielen Dank. Als nächstes der Dr. Hoffmann von der FDP-Fraktion.
Sie haben das Wort. Ja, wir hatten eine interessante Debatte zum Thema Innovation. Ich habe versucht, in einer Zwischenrunde mal das Thema wieder auf das Innovationsfreudigkeit zu legen, weil ich glaube, wir brauchen eine Atmosphäre der Innovationsfreudigkeit in Deutschland und nicht einen Pessimismus, der neue Entwicklungen verhindert, die wir tatsächlich brauchen, um das Überleben der Menschheit zu sichern. Und wir haben viele über Seiteneffekte diskutiert von Innovationen. Und da ist natürlich sehr viele richtige Dinge dabei, wo wir sehen, dass wir an Grenzen kommen, Grenzen des Wachstums, Grenzen des Ressourcenverbrauchs und diese Dinge mehr. Aber die wichtigen Sachen sind, und da ist auch viel gesagt worden dazu, dass wir die Weiterbildung stärken, dass wir Ausbildung stärken, dass wir die Menschen befähigen zu Innovationen, dass wir Freiräume schaffen, um Innovationen möglich zu machen. Also das war, glaube ich, so auch ein bisschen die Quintessenz von der Debatte, aber da werden wir jetzt auch gleich noch mehr hören dazu. Ein Gedanke war noch, den Staat als Innovationsmotor zu nutzen. Das ist sicherlich möglich, wenn er den entsprechenden Rahmen setzt, aber er war noch nie der beste Erfinder. Also Erfindergeist, glaube ich, kommt eher von der privaten Seite und deshalb sollten wir denen auch den entsprechenden Raum einräumen.
Vielen Dank. Und jetzt hat sich von Seiten der Jugendvertreterinnen und Vertreter der Gregor Potschun bereit erklärt, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, vom Bund der deutschen katholischen Jugend die Sicht der Jugendvertretungen entsprechend zusammenzufassen beziehungsweise auch ein Eingangsstatement zu geben.
Ja, vielen Dank. Ich versuche, die sehr vielfältige Diskussion zusammenzufassen. Wir sind von den Technologien sehr schnell auf die Kernfrage gekommen, wie kommen wir denn eigentlich zu Innovation und halt zu auch Rahmenbedingungen sozusagen, dass Innovation und technologische Innovation möglich sind. Zum einen ist natürlich wichtig, die Chancen zu nutzen und halt passgenaue Technologien zu entwickeln, die halt nachhaltig und ressourcenschonend dann zum Einsatz kommen können. Gleichzeitig gibt es natürlich bei solchen Technologien auch Gefahren, weil ja Digitalisierung beispielsweise auch dazu führt, dass wir mehr konsumieren können. Und auch Datenschutzfragen stehen natürlich im Vordergrund. Zu den Rahmenbedingungen sind wir relativ schnell darauf gekommen, dass es für Technologien Fachkräfte braucht, die kreativ sind, die gut ausgebildet sind. Da spielen natürlich die sozialen Aspekte in Deutschland eine große Rolle, von guten Arbeitsbedingungen über Tarifverträge etc. pp. Das muss alles gewährleistet sein, damit wir halt gute Fachkräfte haben. Aber auch eine gute Bildung muss gewährleistet sein. Also das ist ganz wichtig, wenn wir auf das Bildungssystem gerade gucken. Jetzt gerade steht es ja auch im Fokus mit der Corona-Pandemie, wie wir eigentlich Bildung vorantreiben. Ich glaube, da muss noch ein bisschen nachgebessert werden. Gleichzeitig haben wir darüber gesprochen, dass es auch eine politische Bildung braucht, weil natürlich auch der politische Einsatz und die politische Steuerung für Nachhaltigkeit ganz wichtig ist. Und da sind die außerschulischen Lernräume ein ganz wichtiger Ort, um halt Demokratie zu lernen, um halt auch eine Akzeptanz für nachhaltige Entwicklung zu schaffen und um zu lernen, wie sozusagen soziale Gerechtigkeit, soziales Miteinander und auch demokratisches Miteinander funktionieren. Dafür braucht es halt finanzielle Mittel der Werkstätten der Demokratie, aber es braucht auch Räume, um sich genau auszuprobieren, um diese Kreativität, die es für Innovation braucht, auch zu entwickeln. Ein zweiter Punkt, worauf wir gekommen sind, ist ja die Frage, wo kommen denn eigentlich auch Rohstoffe für Innovation und für neue Technologien her? Da ist der Aspekt des Lieferkettengesetzes natürlich ein ganz wichtiger, die halt von Anfang bis Ende gut verfolgt werden muss und wo unbedingt im Bereich der ökologischen Sorgfaltspflichten auch nachgebessert werden muss. Also da ist nicht nur auf die Menschenrechte zu gucken, sondern es auch auf die ökologischen Sorgfaltspflichten, die bisher ja nur marginal drin sind, weil es natürlich auch eine Frage der gerechten Verteilung ist, wer nutzt Rohstoffe, wer baut Rohstoffe ab und wo kommen diese her? Und da können wir auch gleich sozusagen die Brücke schlagen zu Technologien und der Frage, die gerade schon angesprochen wurde, können wir denn alle Technologien überhaupt nutzen? Weil die Frage natürlich auch ist, wo kommt denn Energie für Technologien her? Und wenn die im Ausland produziert ist, die eben nicht nachhaltig ist und eben nicht erneuerbar ist, dann hilft das uns hier auch nicht weiter, sondern wir müssen hier tatsächlich global denken und das im Blick haben. die Frage Gerechtigkeit stand noch im Vordergrund und der Verteilung nicht nur von Ressourcen, sondern auch von Geldern und von Wohlstand sozusagen. Und die Frage, müssen wir nicht sozusagen den Prozess des Wachstums, den wir gerade haben, überwinden, sondern zu einem Postwachstum kommen und auch den Neokolonialismus überwinden, um halt eine gerechte Verteilung auf dieser Welt zu haben, um halt die begrenzten Ressourcen der Erde bestmöglich und ressourcenschonend einsetzen zu können. Und da gab es ein ganz großes Plädoyer für. Und der letzte Punkt, den ich nennen möchte, ist, dass es, glaube ich, nach Einschätzung der JungVertreterInnen eine starke politische Steuerung braucht, dass die richtigen Unternehmen subventioniert werden müssen, die eben nachhaltige Technologien fördern und eben nicht Unternehmen, die beispielsweise weiterhin fossile Rohstoffe nutzen im großen Maße, und dass auch eine Art von Verzicht politisch gesteuert werden muss. Wir sehen das zum Beispiel an dem Verbot von Plastikprodukten jetzt, dass diese Form von Ressourcenschonung ja durch politische Steuerung entsteht und das ganz wichtig ist, dass da die Politik ins Handeln kommt und das ganz eng auch mit der Frage verknüpft ist, wer lobbyiert denn in der Politik und ist nicht eine fehlende Akzeptanz zum Beispiel auch für nachhaltige Technologien und für erneuerbare Energien im Zusammenhang mit der Stärkung oder mit den starken Lobbyunternehmen im Bereich der fossilen Brennstoffe zu verstehen.
Vielen herzlichen Dank für diesen Bogen und das alles zum Thema technologische Innovation von und für morgen. Also man sieht schon, es gibt viel zu diskutieren und dazu werden wir auch noch kommen. Wir kommen aber zunächst zur zweiten Arbeitsgruppe mit dem Thema Ressourcenschonung, Klima- und Umweltschutz. Und ich übergebe hier das Wort zunächst an Michael Tews von der SPD-Fraktion.
Ja, vielen Dank. Bin ich zu hören? Geht das? Sieht so aus, ja. Wunderbar. Also wir haben festgestellt in der Gruppe, dass dieses Thema Ressourcenschonung, Klimaschutz ja eigentlich gar nicht trennbar ist. Das haben wir dann auch in der Diskussion bemerkt. Und wenn ich jetzt gerade eben den Beitrag von Herrn Potschum gehört habe, muss ich sagen, auch beide Gruppen haben ungefähr dasselbe diskutiert. Das klang jetzt sehr ähnlich zu dem Thema, den wir auch hatten. Ich glaube, wir haben angefangen, gerade auch mit solchen Themen, wie bewerte ich überhaupt eine nachhaltige Entwicklung, wie zum Beispiel entwickelt sich nachhaltiges Wachstum, wie entwickelt sich Wachstum in einem Land, wie wird Wachstum überhaupt bewertet, sag ich mal, wie weit spielt Nachhaltigkeit da eine Rolle. Und dann kommt man ja auch sehr schnell zu dem Thema, wie erreiche ich denn diese Nachhaltigkeit überhaupt? Und da gingen dann aber doch auch die Meinungen auseinander, das muss man vielleicht an der Stelle mal sagen. Natürlich gibt es immer die ganze Bandbreite. Ich fange mal an mit Förderung. Also man kann natürlich bestimmte Entwicklungen fördern. Da freuen sich ja immer alle drüber, wenn sie Geld bekommen und Förderung bekommen. Aber irgendwann ist das auch aufgebraucht. Es gibt aber natürlich auch gesetzliche Regelungen, die bestimmte Sachen einschränken oder eben sogar verbieten. Und da gehen, glaube ich, die Meinungen am stärksten auseinander. Der eine sagt, nein, Verbote darf es gar nicht geben. Ich bin auch der Meinung, ganz ohne Verbote hätten wir zum Beispiel gar keine Kreislaufwirtschaft heute hier in Deutschland, weil die nämlich auch schon bestimmte Sachen geregelt hat, die ja auch die Öffentlichkeit bezahlen muss. Also das waren aber so Dinge, die doch auch durchaus sehr kontrovers an der einen oder anderen Stelle diskutiert wurden. Aber eigentlich waren wir uns, glaube ich, alle darüber, dass eine nachhaltige Entwicklung teilweise zum Beispiel in den Unternehmen heute schon viel stärker vorhanden ist, als wir in der Politik manchmal hinterherkommen. Also an vielen Stellen sind bestimmte Unternehmen auch schon weiter, weil sie sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, eigene Regeln vielleicht auch schon gesetzt haben. Und dann wird es natürlich interessant, weil bestimmte machen das und andere machen das gar nicht. Und dann stellt sich natürlich schon wieder die Frage, wie will ich das mal regulieren und wie will ich das in eine gewisse Ordnung bringen? Und das war eben auch, hat auch viel Raum eingenommen. Auch viel Raum eingenommen, und das kam ja gerade auch schon dabei raus, ist die Frage der sozialen Gerechtigkeit bei der ganzen Geschichte, weil natürlich alles das, was wir tun, gerade bei den Ressourcen, viele Auswirkungen gar nicht vielleicht mal auf uns hier hat, ja, sondern eben auch auf andere Länder. Lieferkettengesetz war da so ein Stichpunkt, aber auch andere Dinge wie fairer Handel, ja, Besteuerung und so weiter. Auch das spielt eine große Rolle und ich finde es toll, sage ich mal, dass gerade auch diese Argumente immer wieder stark genannt wurden, weil ich glaube auch, dass Lösungen immer nur dann auch global letzten Endes gefunden werden müssen und das geht auch nur, wenn wir Gerechtigkeit an dieser Stelle mitdiskutieren. Vielleicht nochmal, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ich würde mal sagen, ich übergebe, bevor ich jetzt um das Zeug rede, an meine Kollegin und die macht jetzt das Thema Klimaschutz weiter.
Ja, und die Frau Dr. Hoffmann hat auch das Wort.
Ja, vielen Dank. Ich bin auch sehr froh über die Breite und trotz der Kürze der Zeit Tiefe der Diskussion. Es sind sehr viele Aspekte angesprochen worden. Es gab eine Reihe von Impulsen, glaube ich, auch, die wichtig für die Politik sind. Wir haben einerseits die großen Fragen natürlich andiskutiert. Die Wachstumsfrage, die wurde kontrovers diskutiert. Ist Suffizienz die Lösung oder ist Wachstum die Lösung? Das ist ja klar, dass wir in der Kürze da keine Einigung gefunden haben. Die Gerechtigkeitsfrage hat eine große Rolle gespielt zum Thema Klima und aber auch zum Thema Gesundheit. Wichtiger Punkt war die Bildung für nachhaltige Entwicklung, auch nicht nur in der Schule, sondern auch außerschulisch und auf kreative Art und Weise. Dann die Frage Fairness in Bezug auf Generationen, aber auch die Menschen weltweit. Das drückt sich in Handel aus und anderen Punkten noch, Ernährungsfragen zum Beispiel. Und die internationale Zusammenarbeit und Sicherheit und Frieden wurde andiskutiert. Andererseits wurden auch einige Instrumente genannt. Lieferkettengesetz wurde eben schon gesagt. Da gibt es auch verschiedene Aspekte. Da ging es um die Frage der Menschenrechte, da ging es um die Frage der Einbindung von Umwelt, aber auch die Frage von Bürokratie und ist das überhaupt leistbar? Kurz kam zur Sprache Emissionshandel oder auch Grenzausgleich und Sorgfaltspflichten für die Umwelt. Ein Beispiel wurde genannt für ein Instrument, mal die Kaffeesteuer. Und dann, wie Michael Thiel schon gesagt hat, die Frage Freiwilligkeit gegenüber Regelungen oder Rahmensetzung. Ich würde gar nicht von Verboten reden. Ich hatte es näher die Frage Freiwilligkeit oder ob der Staat auch mal eingreifen muss, was ich persönlich unterstützen würde. Aber im Ergebnis ist für mich jetzt klar geworden oder wieder klar geworden, dass es jetzt darum geht, zu handeln und nicht zu warten, sondern in all diesen Bereichen was zu tun. Und ich glaube, das war ein wichtiger Appell auch aus dieser Arbeitsgruppe. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank. Ich weiß jetzt leider nicht, wie...
Ja, ich weiß es. Alexandra Strupp macht das für uns.
Alles klar.
Ja, genau. Tatsächlich wurde das meiste auch schon gesagt, deshalb würde ich das einfach kurz nochmal schauen. Teilweise doppelt es sich wahrscheinlich, nur nochmal eben aus einer anderen Wahrnehmung. Genau, ich habe wahrgenommen, dass wir uns mit 8 Themenbereichen ganz grob beschäftigt haben, nämlich zuerst einmal natürlich der Wachstumsfrage, also braucht man Wachstum als Armutsbekämpfung und ermöglicht dadurch soziale Teilhabe, führt Wachstum wirtschaftliches automatisch zu zur sozialen Teilhabe oder ist Wachstum nicht ein Gegensatz zu begrenzten Systemen oder dem begrenzten System Erde, auf dem wir leben? Denn sowohl die Agenda 2030 als auch andere Theorien für Nachhaltigkeit bauen ja immer noch auf wirtschaftliches Wachstum. Dann eben die Armutsbekämpfung haben wir festgestellt, dass das so der Schlüssel der SDGs ist, der bei allen SDGs ja mitspielt, auch eben der Klimafrage und da eben auch Gerechtigkeitsaspekte mitspielen. Wie schon gesagt wurde, war Lieferkettengesetz ein sehr großer Punkt. Eben auch unter dem Gesichtspunkt Gerechtigkeit und Armut versus Bürokratie für Unternehmen. Bei der Kreislaufwirtschaft haben wir festgestellt, dass es eine Lösung für Rohstoffe global braucht, denn Klimaschutz alleine oder Klimakonzepte alleine reichen nicht, sondern es braucht in der Umsetzung eben auch was die Ressourcen angeht. Und dann als Hebel haben wir eben über verschiedene Steuerungen, Emissionshandel, Subventionen, Verbote, Freiwilligkeit, Technologieoffenheit oder eben Bildung geredet und eben auch festgestellt, dass man in der globalen Perspektive aufpassen muss, dass die Wirtschaft nicht von hier abwandert und sich die Probleme verlagern, sondern dass man schaut, dass man gute Arbeit hier schaffen kann. Und die Wirtschaft ist, wie gesagt, teils weiter als die Politik. Einen kleinen Punkt möchte ich noch anbringen. Ich finde es sehr schade, dass die jungen Menschen nach den BerufspolitikerInnen zu Wort kamen, weil dann ja schon das meiste gesagt wurde und würde mir für so eine junge Runde tatsächlich wünschen, dass da junge Menschen irgendwie vorher und stärker zu Wort kommen, weil jetzt war es so, dass 2 BerufspolitikerInnen pro Runde zu Wort kamen und nur ein junger Mensch, und das finde ich tatsächlich sehr schade.
Vielen Dank. Das wird sich spätestens jetzt in der Diskussionsrunde ändern. danke für die Beiträge. Und ich habe festgestellt, oder wir haben festgestellt, dass eigentlich ja relativ das Gleiche diskutiert wurde. Also es erspart uns schon mal die Arbeit, die Dinge dann am Ende zusammenzuführen, weil wir von der Diskussionslage aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht auf einem ähnlichen Stand letztlich sind. Ihr habt auch schon eines beherzigt, das euch auch selber zu guten Politikern oder zu Politikern machen würde, egal was die Fragestellung ist. Ihr habt eure Botschaften und eure Stellungnahmen letztlich verlautbart. Da gibt es übrigens ein Zitat von dem Charles de Gaulle, der hat mal zu den Journalisten gesagt, die können jetzt die Fragen auf meine Antworten stellen. Aber Spaß beiseite, wir sind ja da, dass wir eben auch uns einfach ungezwungen austauschen können. Und zu dem Punkt kommen wir jetzt, beziehungsweise wir haben aber trotzdem noch einige oder kurze Regeln. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir offen diskutieren können. Und ich bitte auch darum, dass sich jeder einfach zu den Punkten nochmal zu Wort meldet. Und da bitte ich darum zu beachten, dass wir eine Minute pro Wortmeldung vorsehen, damit eben dann auch wirklich ein Diskurs entstehen kann. Und an die Politikerinnen und Politiker bitte ich natürlich, dass wir in erster Linie, aber das ist ja klar, die Jugendlichen zu Wort kommen lassen. Und wir müssen uns jetzt während des Prozesses noch ein bisschen überlegen, aber wir haben ja die Aufzeichnung, wie wir dann auch die Punkte irgendwo dann am Ende sammeln, beziehungsweise wie wir dann für uns auch klar machen, was eure wichtigsten Punkte sind. Aber das können wir sicher auch während der Diskussion. Jetzt schaue ich auf den Chat, auf die Wortmeldeliste. Da habe ich noch nichts. Ich schaue, ob sich sonst jemand von euch noch meldet. Das ist, glaube ich, gerade auch nicht der Fall. Bräuchten wir einen Eisbrecher, eine Eisbrecherin? Ja, ich glaube, die Alexandra Struck hat sich nochmal gemeldet und hat auch gleich das Wort.
Ja, wir haben jetzt ja viel über das Thema Bildung geredet, dass Bildung ein Schlüssel zu nachhaltiger Entwicklung in verschiedenen Bereichen sein kann. Jetzt sind wir ja hier die jungen Menschen, die Ihnen gegenüber sitzen, die teilweise in großen Verbänden, teilweise in Bewegungen, teilweise in kleineren Organisationen eben genau das zu tun haben, nämlich täglich mit jungen Menschen, zumindest junge Menschen können wir erreichen. Und da wäre tatsächlich die Frage, wie stärkt man denn Bildung? Aus unserer Sicht ist natürlich Finanzierung für Bildung immer ein spannender Punkt, vor allem die außerschulische Bildung, egal bei welcher Organisation man jetzt ist. Und da müssen wir gerade feststellen, dass junge Menschen in der Krise nicht unbedingt immer den höchsten Stellenwert hatten. Also wie wollen wir auch mit möglichen Finanzdefizit nach der Krise sicherstellen, dass eben genau für solche Bildung für nachhaltige Entwicklung, die Ressourcen gegeben sind und auch da ankommen, wo sie gebraucht werden, damit wir eben durch den Bildungsaspekt nachhaltige Entwicklung voranbringen können.
Vielen Dank. Das war jetzt die Frage. Das ist natürlich auch erlaubt, gerade im Diskurs. Ich bitte auch, dass gerne auch die anderen Jugendvertreter und Vertreterinnen auch gerne die Frage auch mit aufnehmen und nach Antworten suchen, beziehungsweise ihre Meinung dazu kundtun. Aber ich schaue zunächst auch in die Reihe der Abgeordneten und ich sehe zuerst Michael Tews und dann den Herrn Dr. Hoffmann.
Also ich sag mal so, ich beziehe das jetzt mal nicht nur auf schulische Bildung, weil schulische Bildung, glaube ich, da wird sehr viel drüber geredet, aber ich habe gerade so ein bisschen im Unterton auch gehört, es gibt ja auch andere, zum Beispiel nebenberufliche oder berufliche Ausbildung oder Kurse, die man besuchen kann. Ich habe das ja 15 Jahre lang gemacht, als Referent, sage ich mal, für den Bereich Emissionsschutz, Abfall und so weiter. Da sind ja genau die Themen, die im Unternehmen dann auch unter Nachhaltigkeit laufen. Und da gab es zum Beispiel bei uns in Nordrhein-Westfalen gab es zum Beispiel Kurse von der Industrie- und Handelskammer, die öffentlich gefördert wurden. Also die wurden sozusagen insofern gefördert, dass Mitarbeiter, die dort an diesen Kursen teilgenommen haben, da hat die Firma dann, sag ich mal, einen Zuschuss bekommen für diese Kurse, die ja alle so Richtung Nachhaltigkeit, Umweltschutz auch gegangen sind. Und das wurde aktiv gefördert. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man sagt, wenn ich eine nachhaltige Entwicklung haben möchte in den Unternehmen, dann kann ich eben aktiv sozusagen auf die Fortbildung entsprechender Personen in den Unternehmen auch zugehen. Und wenn ich Nachhaltigkeit möchte, kann ich eben in diesen Unternehmen auch entsprechende Kurse fördern. Diese Ansätze gibt es schon. Also es gibt schon längst, sag ich mal, Bildungsträger, die sowas anbieten. Aber manchmal scheitert es eben tatsächlich am Geld, am Willen, auch vielleicht am Wissen, dass es sowas gibt. Und ich würde mich natürlich freuen, sag ich mal, wenn sowas gemacht wird. Ich selber gebe diese Kurse nicht mehr, aber für meine Nachfolger wäre das eine tolle Sache.
Vielen Dank. Jetzt Herr Dr. Hoffmann, danach Herr Nikolas Klaassen von UPenn.
Ja, also Bildung ist natürlich ein zentrales Thema. Ich glaube, in Deutschland, wir haben ja nicht so viel Rohstoff und der einzige Rohstoff, den wir haben, der ist zwischen den Ohren. Deshalb müssen wir auch eine super Schulbildung haben, eigentlich die weltbeste Schulbildung. Und davon sind wir inzwischen ein Stück weit entfernt. Das hat natürlich auch, wenn wir ehrlich sind, auch ein bisschen was damit zu tun. Sind wir eigentlich noch bereit zu Leistung? Also wirklich auch scharf und hart zu lernen. Ne? Also das weiß ich nicht so ganz genau. Da habe ich manchmal den Eindruck, dass wir da auch ein bisschen runtergekommen davon sind. Das ist natürlich auch so ein bisschen der Wohlstand geschuldet, den wir so haben. Aber ich möchte noch ein anderes Thema anschneiden. Das war vor allem so das Wachstumsthema. Also Wachstum war jetzt so ein bisschen in der Debatte als negativ. Es kommt ja immer darauf an, was für ein Wachstum ich habe. Es ist ja nicht ein Massenwachstum vorausgesetzt. Ich kann ja auch ein Wachstum von Dienstleistungen haben. Also das ist ja was ganz anderes. Aber insgesamt geht es schon darum, in der Volkswirtschaft Wachstum zu haben. Und als Entwicklungspolitiker muss ich sagen, viele von diesen Entwicklungsländern wären sehr, sehr froh, sie hätten hohes Wachstum. Weil nur dann kommen sie wirklich auch zu dieser Gerechtigkeit, auch ein bisschen Wohlstand zu haben. Und da spielt natürlich auch die Geburtenrate eine Rolle. Wenn Sie 3% Bevölkerungswachstum im Land haben, brauchen Sie allein 3% Wirtschaftswachstum, um auf dem Status quo des Wirtschafts-, des Wohlstandes zu bleiben. Also auch da braucht es eher mehr Wachstum als weniger Wachstum, um da aus der Krise rauszukommen aus diesen Ländern. Und es geht eben einfach jetzt darum, die Weichen zu stellen, wo geht das Wachstum hin und was für ein Wachstum haben wir. Aber Wachstum als solches ist nichts Negatives.
Vielen Dank. Als nächstes Nikolas Klaassen von UPenn und dann die Sibylle Benning.
Ja, vielen Dank. Ich möchte ganz kurz gerne mal meinem Vorredner leider deutlich widersprechen. Also wir sind absolut nicht der Meinung, dass das Problem in unserem Bildungssystem ist, dass wir eine fehlende Leistungsbereitschaft haben. Das würde ich auf keinen Fall so sehen. Wir haben in unserem Bildungssystem haben wir einmal ein Problem mit Chancengerechtigkeit. Das hat die Corona-Krise unglaublich offengelegt. Dass soziale Ungleichheiten den Bildungsalltag bestimmen, sie bestimmen, was für ein Abschluss hier gemacht wird. Und das ist in der Corona-Pandemie noch viel verschärft worden. Und zweitens ist eben auch das Problem, dass unser Bildungssystem für sich genommen nicht nachhaltig ist. Es ist faktisch, ist unser Bildungssystem noch im 20. Jahrhundert. Hier wird keine wirklich ambitionierte Bildungspolitik betrieben. Natürlich würden sich deren Resultate auch erst in 10 Jahren circa zeigen. Das ist vielleicht nicht attraktiv, wenn man in 4 Jahren eine Wahl gewinnen will. Aber da muss ich hier leider mal so scharf werden, dass ohne eine ambitionierte Bildungspolitik geht es nicht. Und die haben wir nicht. Und das liegt an mangelnder Finanzierung. Das liegt daran, dass unser Bildungssystem nicht nachhaltig ausgerichtet ist. Es liegt an mangelnder Chancengerechtigkeit und nicht an einer fehlenden Leistungsbereitschaft. Danke sehr.
Vielen Dank für die Wortmeldung. Man sieht schon, dass es auch eben Kontroversen gibt, dass hier auch diskutiert wird. So soll es ja auch sein. Und als nächstes die Sibylle Benning.
Einfach mal direkt auf dieses Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das ist ja wirklich auch ein Begriff, der mit Inhalt gefüllt werden muss. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir die überhaupt Bildung für nachhaltige Entwicklung machen. Bildung ist ja insgesamt noch ein Thema, das ist Bildung für die nachhaltige Entwicklung, an der wir allerdings auch arbeiten. Es gibt wirklich eine große Plattform, die sich damit beschäftigt. Und ich finde es ganz wichtig, das in allen Altersstufen zu machen. Und wir fangen damit eigentlich auch zum Beispiel mit dem Haus der kleinen Forscher, was wirklich diese Bildung für nachhaltige Entwicklung gerade in die frühkindliche Phase bringt, dann auch Eltern mitnehmen soll. Das ist sehr wichtig, um überhaupt für diese Dinge, die wir jetzt in dieser Gruppe insgesamt besprechen, um dafür zu sensibilisieren, weil das ist einfach nicht genug. Das Thema Bildung insgesamt ist natürlich sehr, sehr vielschichtig. Da können wir mehrere Abende mit verbringen. Wir sind uns alle einig, dass Bildung der Schlüssel ist. Dafür ist für Chancengerechtigkeit. Und ich glaube, dass wir die Chancen aus der Corona-Krise jetzt auch nutzen müssen, an dem Thema Bildung mehr zu machen. Auch die außerschulische Bildung ganz extrem reinzunehmen, das ist eingesehen worden. Und wir müssen natürlich auch sehen, dass die Curricula, die für die Schulbildung und die weiterführende Bildung geschrieben werden, auch entsprechend angepasst werden. Das ist zum Teil, wie alle wissen, Ländersache, aber wir sollten trotzdem nicht locker halten, wir sollten nicht den Finger auf andere zeigen, sondern müssen wirklich darauf drängen, dass diese Inhalte einfach auch mit aufgenommen werden in das Thema Bildung. Und Bildung insgesamt muss gestärkt werden und da stimme ich Ihnen allen zu.
Vielen Dank. Als nächstes Dr. Rainer Kraft.
Vielen Dank. Ich muss natürlich sagen, es war auch hier die Frau Struck, die natürlich vorhin gesagt hat, Bildung setzt kein CO2 frei. Das ist natürlich in Zeiten von Online-Kursen und Online-Unterricht nicht ganz richtig, weil natürlich Computer Sachen Energie verbrauchen und damit selbstverständlich CO2 freigesetzt wird. Aber ich möchte auf einen anderen Aspekt kommen. Wir sind ja leider nicht im Wünschte was. Bei mir im Kreis gibt es eine Vorzeigeschule, das ist eine Passivschule in Holzbauweise. Der Köhler kennt sie wahrscheinlich auch, wir waren da schon mal zusammen. Aber die ist halt einfach so teuer, dass bei den nächsten Schulbau- und Renovierungsprojekten jetzt von dieser Bauweise abgesehen worden ist, weil man einfach nicht genügend Geld hat, alles so auszuführen. Und dann stellt man halt als Politiker vor der Wahl, will ich eine Schule machen, die dann, was weiß ich, 400, 500 Kinder in die Bildung bekommen kann, oder will ich zwei Schulen für das gleiche Geld machen, wo dann die doppelte Anzahl an Bildung versorgt werden kann. Also ich verstehe das Anliegen, aber man muss halt auch mit den Ressourcen, die wir haben, und auch Finanzen sind eine Ressource, die man hat, muss man eben auch an dieser Stelle sorgsam umgehen.
Vielen Dank. Als nächstes ist dran der Gregor Potschner, glaube ich. Und dann kommt die Frau Dr. Bettina Hoffmann.
Ich glaube, da haben sich viele noch vor mir gemeldet, aber ich spreche einfach mal. Ich finde es sehr interessant, dass wir gerade einen sehr deutschen Fokus auf Bildung haben und zu gucken, was wir hier machen. Ich finde es nochmal wichtig zu betonen, dass insbesondere im Bereich der Nachhaltigkeit und Klimagerechtigkeit Bildung für nachhaltige Entwicklung auch weltweit wichtig ist und dass wir eine große weltweite Solidarität zeigen müssen. Und dazu gehört auch, halt Menschen Bildung zu ermöglichen, wozu wiederum gehört, dass faire Löhne und so weiter gezahlt werden müssen, damit halt junge Menschen die Möglichkeit haben, zur Schule zu gehen, damit sie die entsprechende Ausrüstung bezahlen können, auch die technischen Voraussetzungen sich leisten können und auch ihre Eltern nicht beim Lohn unterstützen müssen. Da kommen wir ganz schnell wieder zurück auch zu den Lieferketten. Und ich glaube, dass wir viel, viel mehr dahin kommen müssen, bei dem Thema Nachhaltigkeit immer global zu denken, weil sonst werden wir, glaube ich, unsere Klimaziele nicht erreichen können, wenn wir nur sehr deutsch und sehr national denken. Also auch alle anderen Maßnahmen, die wir jetzt in Deutschland denken, die teilweise auch gut sind, teilweise noch nicht so gut sind, müssen halt, glaube ich, immer im Hinterkopf mit dem globalen Fokus gedacht werden.
Vielen Dank. Bevor ich der Frau Hoffmann das Wort gebe, nochmal die Bitte, dass die nächsten Wortmeldungen dann wieder in den Chat geschrieben werden, weil ich habe noch gar nicht so viele. Also Frau Hoffmann, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, weil die Frage ja sehr konkret war, wie kann man Bildung für nachhaltige Entwicklung unterstützen. Wir haben eine Veranstaltung dazu hier im Beirat gemacht und da kam ganz klar zur Sprache, dass es natürlich einen Unterschied macht, ob ich in der Schule lerne oder ob ich außerhalb der Schule lerne, und zwar mit meinen Händen oder mit dem, was ich tue. Und da war die Forderung ganz klar, dass man weg muss von Projektförderung, von einzelnen Projekten hin zu einer sicheren Förderung für zum Beispiel Umweltorganisationen oder auch kulturellen Veranstalterinnen und Veranstaltern, so dass das ganz klar ist, dass man da eine gewisse Planungssicherheit hat und vor allen Dingen, dass die Dinge nicht wegfallen als Luxusproblem, sondern eben auch dauerhaft gesehen werden. Und das unterstütze ich sehr, also gerade im Umweltbereich, dass die Erfahrungshorizonte erweitert werden, dass man einfach draußen ist, dass man die Dinge begreifen lernt, anfassen lernt. Das ist entscheidend. Und wir sehen das jetzt auch unter Corona, wie sehr das fehlt, der Kontakt zu anderen und nach draußen. Und von daher halte ich das für eine gute Möglichkeit, da auch was zu verändern.
Vielen Dank. Ich habe jetzt eine Reihe von Wortmeldungen und ich lese die kurz vor, damit jeder auch so weit im Bilde ist. Das ist zunächst der Simon Petzold, dann der Hermann Leithold, dann die Samira Gandur und dann der Joscha Wagner und dann die Alexandra Struck. Und weitere Wortmeldungen werden aber natürlich noch aufgenommen, aber ich beginne mit der nächsten mir vorliegenden. Das ist der Simon Petzold.
Genau, vielen Dank. Ich würde zuallererst den Punkt, den Frau Hofmann gerade gemacht hat, unterstreichen, dass eine beständige Förderung für zivilgesellschaftliche Arbeit, wie wir sie alle betreiben, eben vor allem mit dem Fokus auf Bildungsarbeit essentiell ist für unsere Planung und letztlich die Aktivitäten, die wir alle durchführen. Also vielen Dank für die Wortmeldung dazu. Zusätzlich würde ich auch den Punkt, der von Herrn von Schungart schon angesprochen wurde, unterstreichen, dass letztlich wir auch immer die globale Dimension mitdenken müssen. Auf der einen Seite eben in der Bildungsarbeit, dass wir darüber nachdenken, ja, Bildungsarbeit global zu ermöglichen und auch globale Themen der Nachhaltigkeit in der Bildungsarbeit in Deutschland und Europa betonen und dass wir auch ja, die Dinge im globalen, im europäischen Kontext zusammendenken und unsere Maßnahmen, die wir in Deutschland ergreifen, auch immer abstimmen auf eben europäischer Ebene, um unsere Ziele für eine ambitionierte Umweltpolitik zu erreichen, sodass letztlich auch Deutschland und die EU Vorreiterin werden kann für eine ambitionierte Klimapolitik. Vielen Dank.
Vielen Dank. Als nächstes habe ich den Hermann Leithold von den jungen Unternehmern.
Also dass Bildungspolitik in Deutschland reformiert gehört, ich denke mal, da haben wir alle Konsens, sicherlich in unterschiedlichen Aspekten. Unter den heutigen Zeiten über das Themen wie Förderung, dass wir in der Schule Nachhaltigkeit und so jetzt extra Gelder dafür aufbringen müssen, finde ich extrem schwierig, wenn wir uns gerade vor Augen halten, dass wir jetzt seit Monaten keine ordentliche Schulausbildung ermöglichen als Staat und auch als die Länder, dass wir in den dualen Systemen massive Schwierigkeiten haben mit diesem kompletten Jahrgang. Und man kann das alles, die Themen sicherlich angehen, aber vorher müssen wir vielleicht erstmal quasi das aufräumen, was quasi in dem kompletten Jahrgang, der jetzt hinter uns liegt und aktuell auch noch passiert, an schulischer Ausbildung fehlt, an betrieblicher Ausbildung fehlt, wo die Leute nicht in die Betriebe können aufgrund von Corona-Restriktionen. Es ist schön, wenn dann jemand weiß, was Nachhaltigkeit bedeutet und was das die ganzen Ziele sind, aber wenn der Tischler daher kein Schrank mehr zusammenbauen kann, dann haben wir in Deutschland ganz, ganz andere Probleme. Zweite Thema vielleicht kurz, Thema Projektförderung und die Fokussierung darauf und dann auch die vielleicht Fokussierung nur innerhalb des Projektzeitraums, bin ich völlig d'accord. Insbesondere bei den Hochschulen sollte man überlegen, ob ein größerer Anteil einfach frei verfügbar ist. Das würde auch der Technologieoffenheit in der Forschung einen deutlichen Beitrag machen und nicht nur quasi das Bauen von Forschungsanträgen, die jetzt quasi in der nächsten Förderperiode da perfekt wieder reinpassen. Da würde man deutlich besser Innovationen an den Hochschulen, an den Universitäten fördern können. Danke.
Vielen Dank. Als nächstes ist dran die Samira Gandur von Fridays for Future.
Genau, wir haben ja schon gesagt, dass wir Bildung teilweise europaweit sehen müssen oder abstimmen, so konstruieren müssen, dass wir global denken. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, denn wenn wir jetzt auf das Thema Nachhaltigkeit und Klimagerechtigkeit eingehen, dann müssen wir auch schauen, dass wir auch Leute aus marginalisierten Gruppen mitnehmen, Leute, die fliehen mussten, Leute, die nicht aufgenommen werden, Menschen in Moria zum Beispiel, müssen anfangen, international zu denken. Und das geht nur, wenn wir unser Bildungssystem reformieren und antirassistisch gestalten. Denn Faschismus ist keine Meinung. Und ich hoffe, das wissen wir alle, vielleicht fast alle, bis auf die AfD. Der Rest ist bestimmt bewusst. Und ich hoffe, dass wir darüber hinaus das auch gestalten können und nicht nur reden.
Vielen Dank. Als nächstes habe ich auf der Liste den Joscha Wagner vom Deutschen Gewerkschaftsbund, von der Jugend des Deutschen Gewerkschaftsbundes.
Danke. Ich greife auch gerne nochmal die Bildung und das Stärken von Bildung auf. Ich will hier noch eine neue Perspektive einbringen. Und das ist zum einen die berufliche Bildung und auch Fort- und Weiterbildung. In der beruflichen Bildung ist für uns sehr wichtig, dass es zum einen eine vollwertige Ausbildung, also die 3- bis 3,5-jährige Ausbildung braucht und auch die Stärkung der fachlichen oder von fachlichen Qualifikationen in den Betrieben stattfindet. Das vor allem auch mit Blick auf mögliche neue Qualifikationen, die im Rahmen des Strukturwandels und der sozial-ökologischen Transformation notwendig sind. Und gleichermaßen auch, also es wurde jetzt schon für andere Bereiche gefordert, dass die Transformation als Thema auch in der beruflichen Bildung, in den Ausbildungsrahmen verankert. Es wurde angesprochen, wie das denn alles bezahlt werden könnte. Und hier haben wir eine klare Position, die sich auch grundsätzlich auf die notwendigen Kosten der sozial-ökologischen Transformation übertragen lässt. Und das ist für uns ganz klar, dass es eine gerechte Verteilung geben muss der Kosten. Und das bedeutet auch, dass diejenigen, die am meisten von den bisherigen Verhältnissen profitiert haben, auch am meisten zur Verantwortung gezogen werden finanziell. Das mit dem Blick auch auf Steuerpolitik will ich hier gerne in Raum stellen. Dann auch, wenn wir von Investitionen reden, will ich noch einmal den Punkt aufmachen, dass es hier auch an Bedingungen geknüpft werden muss. Also staatliche Investitionen, hier denke ich vor allem mit Blick auf die Mitbestimmung, die Kopplung von öffentlicher Auftragsvergabe an die Tarifbindung oder auch von Investitionen an die Tarifbindung. Und wo wir gerade oder wo ich gerade beim Thema Mitbestimmung sind, ein Punkt, der mir noch wichtig ist, ist auch hier grundsätzlich die Stärkung der betrieblichen Mitbestimmung und der Unternehmensmitbestimmung, die nämlich für Innovation sehr wichtig ist. Denn die Beschäftigten sind diejenigen in den Betrieben, die die Innovation vorantreiben können. Und wir denken hier auch mit Blick auf die notwendige Transformation an Transformationsausschüsse in den Betrieben, die auch einen gesetzlichen Rahmen brauchen. Und will den Rahmen noch einmal zurückschlagen in einem Wort. Wir brauchen strukturelle Rechtsansprüche für Fort- und Weiterbildung. Wir denken hier an ein Bundesweiterbildungsgesetz, auch für die Menschen, die schon im Beruf sind.
Vielen Dank. Ich sehe auch gerade, dass im Chat diskutiert wird. Auch das ist natürlich möglich. Als nächstes kommt die Alexandra Struck von der Jugend im BUND und dann danach der Kai Witticker.
Ja, genau. Ich wollte zuerst noch mal ganz kurz auf die Wirtschaftsgeschichte aus. Ja, es gibt ein Recht auf Entwicklung von anderen Ländern und das ist auch wichtig. Und das kann man auch im Suffizienzrahmen leben. Die Frage ist nach der Ausgestaltung. Außerdem gibt es eben Wirtschaftsbereiche, die klimafreundlicher wachsen können als andere, wie zum Beispiel Bildung, Medizin und die Kulturlandschaft. Und es stellt sich auch immer eine Frage, was der Messwert für wirtschaftliches Wachstum ist. Dann ist es ja so, dass Bildung, außerschulische Bildung auch einen wichtigen Anteil zur Demokratieförderung und zur Gemeinschaft leistet. Das heißt, da würde ich dem Herrn Leithold widersprechen, weil wir brauchen genau diese Bildung auch jetzt. Und es ist auch eine Gemeinschaftserfahrung. Und gleichzeitig, Bildung liegt vielleicht in vielen Zuständigkeitsbereichen bei uns, wenn diese gesetzlichen und finanziellen Regelungen gegeben sind. Aber wir brauchen eben auch politischen Gestaltungswillen und in den nächsten 4 Jahren Politik mit Visionen, die über die nächsten 4 Jahre hinausgeht. Die junge Generation hat ganz klar Erwartungen, wie es aussehen soll. Und wir merken auch, dass Klima auf der Straße gesellschaftsfähiger ist als derzeit im Parlament. Und da stellt sich auch in so einer politischen Veranstaltung wie heute für mich die Frage, wie kommen wir dahin, dass es auch politisch etwas fortschrittlicher wird und gleichzeitig, wie können wir dazu beitragen, weil so ein Austausch wie hier heute ist sehr schön, aber Partizipation kann ja noch ein Level weitergehen.
Vielen Dank. Als nächstes der Karl Witticker.
Eine kurze Vorbemerkung zur Partizipation. Ist der beste Weg dann, sich ja halt auch als Kandidaten aufzustellen oder als Kandidatin und gewählt zu werden? Das ist natürlich dann am Ende auch das Thema. Aber ich möchte noch mal gerne auf 2 Punkte eingehen, nämlich einmal auf das Thema Bildung und auch mal auf das Thema Suffizienz. Ich würde auch bei der Bildung gerne eine Lanze brechen. Wir haben in Deutschland in den letzten 15 Jahren die Bildungsausgaben pro Schüler, pro Kopf quasi verdoppelt. Also Bund, Länder und Kommunen gemeinsam, riesige Kraftanstrengung. Die OECD würdigt in ihrem letzten Bericht aus dem Jahr 2019, dass wir gerade im Bereich der frühkindlichen Bildung weit überdurchschnittlich sind und dass wir auch im Bereich der Berufsausbildung deutlich mehr Geld ausgeben und erfolgreicher auch in der Vermittlung von Jugendlichen in den Arbeitsmarkt sind als die allermeisten OECD-Länder. Also so wahnsinnig viel falsch machen wir nicht. Jetzt kann man fragen, braucht man mehr Geld oder nicht? Das kann man sicherlich immer diskutieren. Ich sage nur eins, more of the same will ich nicht. Ich finde es bemerkenswert, dass wir tatsächlich es jetzt nicht geschafft haben, in dieser halben Stunde, wo wir über Bildung reden, darüber zu sprechen, was für eine Art von Bildung es von morgen braucht. Und das, was in unseren Schulen heute stattfindet, halte ich für ehrlich gesagt Kokolores. Das ist Politik aus dem 19. Jahrhundert und da kann sich jede Partei in jedem Bundesland selber an die Nase fassen. Ich glaube, wir brauchen digitale Fähigkeiten, weil dieses Jahrhundert wird ein digitales Jahrhundert sein und da möchte ich, dass jeder Schüler, so wie man Englisch sprechen kann, auch digital sprechen kann. Und wir brauchen 2 weitere Kernkompetenzen, die extrem wichtig sein werden in einer digitalen Welt, nämlich einmal soziale Fähigkeiten in einer globalen Welt. Wir hören immer von, ich weiß nicht, wer das vorhin gesagt hatte, aber von antirassistischer eine antirassistische Politik. Das beginnt damit, dass man andere Kulturen versteht. Und dazu braucht man soziale Kompetenzen. Und die fangen in der Schule an. Da, wenn ich mir so manchen Pausenraum anschaue oder Pausenhof anschaue, bin ich mir da nicht ganz so sicher, ob Konfliktfähigkeit wirklich gelehrt und gelebt wird. Und das andere Thema ist Kreativität. Wir werden nicht mehr dafür bezahlt werden, dass wir irgendwelche Arbeiten repetitiv machen, sondern wir werden dafür bezahlt werden in Zukunft, dass wir die besten Ideen auf dieser Welt haben. Und dazu brauchen wir kluge Köpfe. Und Kreativität fängt in Fächern an wie Kunst, Kultur, Musik, Drama, Sport und so weiter und so fort. Das sind alles heute Nebenfächer, die gerne ausfallen, wo wir, glaube ich, mehr Fokus drauf legen müssen. Und das andere Thema ist die Suffizienz. Deutschland, also wenn die ganze Welt so leben würde wie Deutschland, bräuchten wir 3 Erden, was die Ressourcen angeht. Dass das offensichtlich nicht nachhaltig ist, ist klar für alle. Heißt, wir müssen gucken, dass wir mit einer Erde auskommen. Und jetzt kann man 2 Wege beschreiten. Der eine Weg, der von vielen hier geteilt wird offensichtlich, ist der zu sagen, ja, dann verbrauchen wir einfach weniger. Das kann man sicherlich predigen. Meine Erfahrung aus der Corona-Krise der letzten 12 Monate ist, die Menschen tun sich verdammt schwer damit, auf Dinge zu verzichten. Und ich glaube nicht, dass das eine Politik ist, die zum Erfolg führen wird, weil sie zeitlich viel zu lange dauert, bis sie jeden einzelnen der 80 Millionen Menschen in Deutschland, geschweige denn der 8 Milliarden oder 7 Milliarden Menschen auf der Welt, davon überzeugt haben. Die andere Variante ist, und das ist ganz klassische Wissenschaft, ich kann auch versuchen, mit weniger das Gleiche rauszuholen. Und das heißt, ich muss produktiver werden. Ich muss mit weniger Ressourcen den gleichen Wohlstand erwirtschaften. Und Produktivität bedeutet, ich brauche Technologie, ich brauche Wissen, ich brauche Know-how, ich brauche Kreativität, dann bin ich wieder beim Thema Bildung. Und ich glaube, das ist der Weg nach vorne, den wir gehen sollten. Das möchte ich Ihnen mal als Denkanstoß gerne mitgeben. Danke.
Vielen Dank. Ich habe jetzt auf meiner Wortmeldeliste noch die Sophia Bachmann ganz kurz, die Samira Gandur und dann die Sarah Zitterbart. Ich würde jetzt vorschlagen, während diese Wortmeldungen laufen, kann sich jeder oder jede noch überlegen, ob er noch was zu sagen hat. Und ansonsten kommen wir langsam dann auch zum Ende der Diskussion. Ich starte mit Sophia Bachmann von den UN-Jugenddelegierten.
Ja, vielen Dank nochmal die Möglichkeit, das Ganze zu kommentieren. Wir haben sehr viel jetzt über Bildung für nachhaltige Entwicklung gesprochen und eigentlich hatte ich das Gefühl, dass sich alle dazu bekannt haben und gesagt haben, ja, wie wichtig auch außerschulische Bildung ist. Dann stellt sich mir die Frage, warum diskutieren wir dann überhaupt so viel über die finanziellen Ressourcen, wenn wir uns dazu bekennen, dass uns klar ist, dass BNE Werkstätten der Demokratie sind, dann sind da auch Ressourcen da, dann auch finanzielle Ressourcen. Das steht für mich außer Frage und ist irgendwie auch unverhandelbar, dass wir das brauchen. Und wo ein Wille ist, sind auch finanzielle Ressourcen. Genau, mir hat noch ein bisschen, deswegen möchte ich da vielleicht noch anknüpfen. Wir haben viel über Bildung gesprochen. Mir hat der Anknüpfungspunkt gefehlt, wie das Gelernte im außerschulischen, aber auch schulischen Kontext dann umgesetzt werden kann. Und da sind wir bei dem Bereich Jugendpartizipation. Und das ist ja auch genau das, was in dieser Veranstaltung hier heute versucht wird. Und genau da möchte ich jetzt nochmal darauf aufmerksam machen, dass in der Politik Raum geschaffen werden muss für Jugendpartizipation, für die unterschiedlichsten Meinungen, für die Verbände und dass Beteiligungsmöglichkeiten geschaffen werden müssen. Und im Blick auf die Bundestagswahl wäre hier so eine einfache Möglichkeit, die Wahlen ab 16, also das Wahlalter senken. Ich glaube, dass wir jungen Menschen gar nicht so politikverdrossen sind, wie das häufig behauptet wird. Das ist überhaupt nicht mein Eindruck in den Gesprächen mit jungen Menschen. Und junge Menschen sollen ebenfalls partizipieren dürfen. Und deswegen an dieser Stelle nochmal ein ganz klares Plädoyer für eine Wahlalterssenkung. Und nochmal auf, es ist jetzt auch häufiger angesprochen worden, auch hier möchte ich nochmal kurz darauf eingehen. Es müssen Räume geschaffen werden, und zwar für alle. Und zwar nicht nur für weiße Menschen, sondern für die komplette Bandbreite an Menschen, die in Deutschland leben. Stichpunkt Diversity. Und hiermit möchte ich jetzt auch enden. Vielen Dank.
Vielen Dank. Jetzt Samira Gandur. 10 Sekunden, aber auch gerne länger.
Ja, 10 Sekunden. Ich halte mich dran. Ich wollte mich eigentlich nur in ein paar Worten verabschieden, weil ich glaube, ich gleich wieder los muss. Fand es aber ganz, ganz toll, dass ich heute eingeladen war und wir als Fridays for Future sind auch bereit, mit allen demokratischen Parteien im Bundestag weiterhin Gespräche zu führen und vielleicht Strategien anzustreben. Genau.
Das waren 10 Sekunden, oder?
Das waren 10 Sekunden. Vielen Dank und alles Gute. Und ja, danke für die Teilnahme an der Diskussionsrunde. Und noch alles Gute. Wir bleiben im Kontakt. Genau. Als nächstes dann die Sarah Zitterwart von V1 Campaign.
Ja, vielen Dank. Ich wollte einfach noch mal kurz eine Zahl in den Raum werfen, die ich ganz spannend finde und anknüpfen an das, was ein Vorgänger, ein anderer Jugendbotschafter, wollte ich schon sagen, ein eigener Jugendvertreter gesagt hat zum Thema Bildung auch globaler denken. Also wir haben jetzt viel über Bildung für nachhaltige Entwicklung gesprochen, finde ich auch sehr spannend. Ich würde mit Wanda gerade einfach nochmal so ein bisschen die Perspektive auch mit Blick auf den globalen Süden einbringen wollen. Und meine Zahl, die ich eigentlich kurz mitteilen wollte, ist, dass von einer umweltpolitischen NGO, Project Drawdown, ermittelt wurde, dass wir den globalen CO2-Ausstoß in den nächsten 30 Jahren um 122 Milliarden Tonnen verringern könnten, wenn Frauen und Mädchen gestärkt werden und einen besseren Zugang zu Bildung erhalten. Und ich finde, das ist einfach eine sehr anschauliche und interessante Zahl, die auch nochmal diesen Zusammenhang zwischen SDGs, Einsatz für Bildung und auch Armutsbekämpfung und aber eben auch Kampf gegen den Klimawandel ganz deutlich macht. Und vielleicht noch kurz als zweiten Punkt, anknüpfend an dieses Thema, ja, man kann die Leute jetzt nicht dazu bewegen, zu verzichten in Zukunft. Ich glaube, gerade da kommt dieser Punkt fairen Handel und fairen Konsum und nachhaltigen Konsumstärken ganz stark in den Mittelpunkt. Ich glaube, ich habe jetzt keine Zeit, nochmal das Thema Kaffeesteuer aufzubringen, aber das ist ein wichtiges Anliegen, dass da eben auch die Bundesregierung Steuerelemente hat, um die deutschen Bürgerinnen sozusagen auch dazu zu bewegen, nachhaltiger zu konsumieren und auch anders zu konsumieren. Und ich glaube, das sind innovative Lösungen, die wir auch noch weiterdenken sollten.
Vielen Dank. Als nächstes die Alexandra Schuck von der BUND-Jugend.
Genau, ich wollte nochmal daran anknüpfen, ja Leute, dann lasst euch doch wählen. Das ist tatsächlich als junger Mensch gar nicht so einfach, weder in den eigenen Verbandsreihen noch in der Politik, wenn man die ganze Zeit dagegen ankämpft, jung und unerfahren zu sein. Und ich habe selber Erfahrungen von mir und von anderen Menschen, die es mit Landeslisten oder auch für kommunale Ebene versucht haben und gegen Opis, die das schon seit 100 Jahren machen, nicht unbedingt angekommen sind. Deshalb stellt sich für mich auch die Frage, zum einen, müssen wir ins Parlament? Können wir nicht auch außerparlamentarisch irgendwie gute Impulse liefern? Können wir nicht genau hier als Kontakt mit den jungen Menschen eine starke Lobby darstellen? Und wie kann eine Partizipation auch mit einem Beirat wie Ihnen, weil das ja eine sehr diverse Runde ist, zumindest politisch gesehen, wie können wir da irgendwie stärker zusammenarbeiten und echte Partizipation, also nicht nur irgendwie gehört werden, sondern wie können wir mitarbeiten? Gehört werden ist der erste Schritt. Sie haben hier viele demokratisch gewählte von Verbandsgremien Leute da, die teilweise bis zu, glaube ich, 600.000 Leute vertreten, junge Menschen. Das heißt, sie sprechen nicht unbedingt mit irgendwem dahergelaufenen, sondern sie haben hier demokratisch legitimierte Jugendvertreter vielmals sitzen. Deshalb nutzen Sie die Chance, nutzen Sie den Austausch mit uns und irgendwie Folgetermine, um gemeinsam an was zu arbeiten.
Vielen Dank. Ich habe schon gehört, das war fast schon ein schönes Schlusswort, aber ich habe noch den Gregor Potschun vom BDKJ auf der Wortmeldeliste und jetzt wäre noch eine ganz kurze Möglichkeit, die Liste noch zu verlängern. Ansonsten hat der Gregor Potschun die letzte möglich oder den letzten Beitrag.
Vielen Dank. Ja, die Forderung nach der Absenkung des Wahlalters unterstütze ich selbstverständlich. Ich wollte aber nochmal auf Herr Whittaker reagieren, weil bei Ihnen wieder von individueller Steuerung und der individuellen Verantwortung von Menschen die Rede war. Und ich glaube, das ist der falsche Ansatz, sondern es braucht eine politische Steuerung. Ein ganz altes Beispiel ist dafür der FCKW-Verbot, aber ansonsten ja auch die CO2-Bepreisung und auch das Plastikverbot sind ja Beispiele, dass es funktioniert und dass es ja auch heutzutage sozusagen gute Steuerung schon gibt. Und jetzt gerade haben wir einen Prozess mit dem Lieferkettengesetz, das erneute Steuerung zulässt, und zwar sehr, sehr gute Steuerung. Also die Grundlage dessen, dass es überhaupt so ein Gesetz gibt, wo wir jetzt darauf einwirken können oder Sie als EntscheidungsträgerInnen darauf einwirken können, ist ja jetzt genau gegeben. Und das ist natürlich schon interessant, dass gewisse Fraktionen dann halt solche ökologischen Sorgfaltspflichten blockieren. Genau das ist doch aber der Moment, wo wir sie einbringen können und wo wir sozusagen eine globale Verantwortung übernehmen können, aus Deutschland heraus und aus auch unserer vorteiligen Situation, dass wir halt im Wohlstand leben, heraus.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir haben, jetzt haben wir noch den Joscha Wagner, wenn ich das richtig sehe. Und der darf auch natürlich noch kurz zu Wort kommen.
Ja, jetzt wurde noch ein Stichwort genannt, wo ich gerne noch anschließen möchte. Und zwar, wenn es um politische Gestaltung geht. Ich möchte hier noch einmal deutlich machen, dass im großen Blick aus meiner und aus unserer Sicht ein aktiver handelnder Staat sehr wichtig ist. Denn bei vielen Fragen, die Nachhaltigkeit, die Innovation betreffen, ist der Staat gefragt, sei es bei Investitionen in die öffentliche Daseinsfürsorge, in Strukturpolitik, in vom Strukturwandel betroffene Regionen. Hier ist tatsächlich der Staat gefragt. Der Markt regelt nicht alles. Das ist, glaube ich, klar geworden, vor allem in den letzten Jahren. Und will deswegen hier auch nochmal motivieren, dort aktiver zu werden. Und das wäre so ein Schlusswort. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und wenn der Joscha heißt, dann bitte ich um Entschuldigung. Aber das ist natürlich auch meinem badischen Idiom irgendwo geschuldet, wo man eher die erste Wortsilbe betont. Ich bedanke mich im Namen des gesamten Beirats bei allen Teilnehmerinnen und allen Teilnehmern. Ich glaube, es war eine hochkarätig besetzte Runde, auch von den entsprechenden Jugendvertretungen. Und ich glaube, ich kann für den gesamten Beirat sprechen. Wir sprechen wirklich mit allen, auch natürlich und gerade mit den Jugendlichen. Wir bleiben auch gerne noch im Kontakt. Ich glaube, die Einladung auch, sich bei der jeweiligen Partei zu engagieren, die steht von unserer Seite, von allen von uns. Aber wir haben ja schon gemerkt, es gibt ja nicht nur die eine Möglichkeit, sich gesellschaftlich zu engagieren. Und ich glaube, jedes Engagement wird gebraucht, damit wir auch die Zukunft letztlich miteinander gestalten können. Und um das geht's ja dann letzten Endes. Zukunft sind wir natürlich alle, aber ich glaube, die Jugendlichen oder die junge Generation hat vielleicht noch etwas mehr Zukunft vor sich. Das ist unstrittig und insofern brauchen wir gerade auch politisch die Jugendlichen, damit wir eben auch dann die besten Konzepte für die Zukunft entsprechend entwickeln können. Ja, und das vielleicht nochmal am Schluss. Ich glaube, Sie haben alle gemerkt, ihr habt alle gemerkt, dass uns wirklich auch, egal von welcher Partei das man kommt, auch eine nachhaltige Entwicklung am Herzen liegt, auch wenn die Ideen für das Ziel letztlich auch unterschiedlich sind. Aber so ist es natürlich auch in einer offenen, in einer demokratischen Gesellschaft, dass es auch ein Ideenwettbewerb ist, auch ein Wettstreit um die besten Ideen ist, die dann eben auch parlamentarisch geführt werden, aber natürlich auch gesellschaftlich. In dem Sinne ganz herzlichen Dank. Ich habe auch schon gehört, dass die Diskussion gerne fortgesetzt wird. Das können wir je nach Rahmen natürlich auch gerne machen. Wir stehen auf jeden Fall individuell als Ansprechpartner ganz gerne zur Verfügung. In dem Sinne danke für diese Premiere, ein Symposium auf elektronischem Weg. Und ich hoffe, euch hat es einen Spaß gemacht. Und wie gesagt, wir bedanken uns ganz herzlich und stehen natürlich auch weiterhin gerne zur Verfügung. Dankeschön.